schon sehr interessant, dass man sich mit den Jugendlichen beim Holzhacken misst. Ist keine gute Idee, die laden mich auch manchmal, die jung verheirateten Männer, zum Sport ein mit dem Squashen und so. Und da versuche ich mich auch mit denen zu messen. Es ist einfach nur anstrengend. Und bei diesen Einladungen, da kommt immer in mir so eine kleine Angst hoch. Jetzt muss ich wieder alles aus meinem Körper herausholen, um da halbwegs standzuhalten. Aber es ist doch jedes Mal auch schön, an seine Grenzen zu kommen. Ist auch ein Genuss. Liebe Gemeinde, liebe Gottesbesucher, ich möchte heute mit euch über Gottesfurcht sprechen, die richtige Reaktion auf Gott. Und dabei möchte ich mit euch über drei Fragen kurz nachdenken. Warum sollte ich Gott fürchten? Und welche Folgen hat eigentlich Gottesfurcht? Und zum Dritten, wie werde ich eigentlich gottesfürchtig? Wie komme ich dahin, dass ich gottesfürchtig werde? Ich beobachte sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema Gottesfurcht und wir beobachten das auch in der Bibel, dass es sehr unterschiedliche Begebenheiten gibt, wo Menschen Angst bekommen, wenn sie Gott oder Jesus begegnen und wo die Furcht etwas tatsächlich mit Angst zu tun hat. Zum Beispiel der Petrus, wo Jesus ihn auffordert, er lernt Jesus kennen, er putzt seine Netze, er ist ein Fischer, es ist mitten am Tag und Jesus sagt, komm, mittags rum, fahr raus, mach den Fischzug. Und wir wissen, auf einmal passiert dieses unfassbare Wunder, in Lukas 5 lesen wir es, beide Boote sind absolut komplett voll mit Fischen, das ist alles gegen jeder Logik, gegen jeder Natur, da passt nichts mehr zusammen und Petrus sagt in Vers 8, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Also da begegnet jemand Jesus und wir merken, Angst kommt in ihn auf und er sagt, ich bin sündig, du bist etwas ganz anderes. Geh weg von mir. Er ist so erstaunt, er ist so überrascht davon, wer Jesus ist, und er stellt fest, du kannst nicht in meiner Nähe sein. Ich bin voller Sünde. Du bist heilig. Das ist die eine Sache, die wir kennen. Dann kennen wir, das ist auch richtig so, Sünde, wer sündig ist oder wer in diesem Zustand vor Gott kommt mit Schuld, wo die Frage mit Gott nicht geklärt ist, der sollte wirklich Angst haben. Also das passt schon. Das ist nicht falsch. Angst in diesem Zustand gehört dazu. Dann haben wir Beispiele wie zum Beispiel Mose, ein Mann, den Gott beruft, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu führen. Da lesen wir, dass Mose zum Beispiel auf dem Berg ist und mit Gott 40 Tage lang spricht. Ich glaube nicht, dass er 40 Tage lang panische Angst hatte. Dann würde er als Psychopath, als Krücke wieder zurückkommen vom Berg. Das ist so nicht gewesen. Umgekehrt, sein Antlitz strahlt und er äußert den Wunsch an Gott und sagt, Gott, ich will dich sehen. Ich will dir noch näher sein. Ich will dich sehen. Und wir merken, okay, der hat irgendwie keine Angst. Was ist denn jetzt? Sollte man vor Gott Angst haben oder ist Ehrfurcht doch etwas anderes? Wir machen uns auf den Weg. In einigen Gedanken möchte ich das aufklären. Gottes Furcht steht für das ehrfürchtige Bewusstsein von der Heiligkeit und Allmacht Gottes, die Scheu und Furcht davor, Gott zuwider zu handeln und seine Gebote zu übertreten. Also ein ehrfürchtiges Bewusstsein, wer Gott ist, das ist interessant, da muss man Gott erstmal erkennen, um dieses Bewusstsein zu entwickeln oder zu haben. Die Scheu und Furcht davor, einfach etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Das ist ganz interessant. Hiob ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ein sehr, sehr gottesfürchtiger Mann. So lesen wir in Hiob, dass er Gott so fürchtete und wo seine Kinder feiern sind und Feste feiern und so weiter, dann sagt er sich, weil er so viel Respekt und Achtung vor Gott hat, vielleicht haben meine Kinder in ihren Gedanken, in ihrem Herzen gesündigt, ich opfere pauschal für meine Kinder mit. Er tut alles, um Gott irgendwie zu gefallen. Er möchte Gott unbedingt gerecht werden. Eine Furcht, also ein Verlangen, Gott absolut zu gefallen. Ganz interessant. Griechisch, das griechische Wort dafür, steht für die Anbetung oder die Verehrung Gottes. Luther übersetzt es mit Frömmigkeit oder Gottseligkeit oder Gottesfurcht. So schreibt jemand, die Gottesfurcht bezeichnet die rechte Haltung gegenüber Gott und seinem Willen. Es ist dieses Verlangen, Gott, dir gefallen. Das ist eigentlich alles, was ich will. Wenn das tief in dir drin ist und wenn das wirklich deine Persönlichkeit ausmacht, Gott, ich will eigentlich nur dir gefallen. Das ist mein Lebensinhalt. Das ist genau das, was ich fühle und was ich will. Dann hast du Gottes Furcht in dir. Hans-Peter Reuer sagt, Gott absolut vertrauen. Und das ist auch sehr, sehr richtig. Gottesfurcht hat was mit Vertrauen Gott gegenüber zu tun. Und wir werden uns gleich auch das Beweismaterial dafür lesen. Timothy Keller schreibt in einem Buch, den Herrn fürchten heißt ganz offensichtlich nicht, panische Angst vor ihm zu haben, obwohl das hebräische Wort durchaus Obertöne der Ehrfurcht und des Respekts hat. Furcht bedeutet in der Bibel, dass man von etwas oder jemanden überwältigt und ergriffen ist. Gott fürchten heißt, überwältigt zu sein von seiner Größe und Liebe. Es bedeutet, dass ich diesen strahlenden Heiligen von Licht und Liebe glühenden Gott ehrfurchtgebietend schön finde. Eine auch interessante Umschreibung der Gottesfurcht. Ergriffen zu sein von Gott und seiner Herrlichkeit. Wenn du mit Gott sprichst, wenn du Gott nahe bist, wenn du ein Christ bist, was empfindest du, wenn du dich Gott völlig anvertraust? Wie geht es dir dabei? Ich möchte gar nicht zu sehr auf Gefühle oder so eingehen, aber sie spielen schon eine wichtige Rolle. Was empfindest du, wenn du ein ehrliches, tiefes Gespräch mit Gott sprichst? Empfindest du Ehrerbietung? Empfindest du höchsten Respekt? Gibst du ihm die Ehre in dir? Ist er einfach alles? Hat er das Sagen in deinem Leben? Wir fragen uns, warum sollte ich Gott fürchten? Und somit komme ich zur ersten Frage. Zum einen dachte ich da sofort an Salomo. Salomo, der Philosoph, der Prediger. Ich liebe seine Worte, wie er über Gott schreibt, wie er über das Leben schreibt. Der König mit voller Pracht Israels nach David, Davids Sohn. Und er schreibt Folgendes im Prediger 12, 13. Lasst uns die Summe aller Lehren hören. Und jetzt kommt es. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Ja, wenn ich alles zusammenfasse, zählt eine Sache in deinem Leben. Und das ist dieses Gebot Gottes. Fürchte Gott. Und jetzt merken wir schon, wow, okay. Wenn das wirklich alles ausmacht, ist die Gottesfurcht entscheidend wichtig in meinem Leben. Oder es heißt in 1. Petrus 2, 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ich mag diese Aussage auch sehr gut, sehr dolle. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist wie so ein Ritterschlag beim Ritter. Das sind so die Dinge, die wir tun sollten. Bam, das sitzt so. Finde ich mal richtig gut, wenn das so aufgeführt ist. Wir lesen in 1. Johannes 4, 18, und das bringt uns auch so ein bisschen außer Fassung. Was ist das jetzt mit der Angst oder mit der Vertrautheit zu Gott? Wie passt das zusammen? So heißt es in 1. Johannes 4, 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also hier wird zusammengefasst, also wenn jemand Angst, Furcht hat, dann passt irgendwas nicht. Der ist nicht vollkommen in der Liebe. Steht man in einer absoluten Liebesbeziehung zu Gott, ist das Verhältnis zu Gott absolut rein und geklärt, gibt es keinen Grund, Angst vor Gott zu verspüren. Denn Gott ist dir vertraut. Du bist kein Feind Gottes, du bist Kind Gottes. Stellt euch mal vor, in einem sehr gesunden Verhältnis zu meinen Kindern, ich hoffe ja, dass ich ein sehr gesundes Verhältnis habe, meine Kinder haben Respekt vor mir, sie achten mich und so weiter. Und stellt euch mal vor, Ben hätte jeden Morgen Angst, mir zu begegnen. Er hat einfach wirklich Angst. Er würde absolut psychopathisch werden. Meine Tochter sollte hin und wieder mal Angst haben. Ich mache Spaß. Also das wäre so krank, wisst ihr, was ich meine? Weil wir in einer Liebesbeziehung, wir sind Familie. Es gibt nichts anderes, was ich von klein auf, wo die geboren wurden, die waren so klein hier, unfassbar mit Pampers und alles, was dazu gehört. Ich habe sie immer geliebt, schon immer. Und wir haben eine Liebesbeziehung. Sie müssen keine panische Angst vor mir haben. Warum? Weil es in Ordnung ist. Aber, jetzt stellt euch mal vor, die beiden zusammen machen so richtigen Blödsinn. Keine Ahnung, was könnt ihr machen? Haus abfackeln. Sag mal Haus abfackeln. Ich habe ja auch schon mal eine Scheune abgefackelt. Sie zünden unser Haus an. Es wird Angst in ihnen aufkommen, denn sie haben Schaden angerichtet. Sie haben etwas getan, was sie vielleicht nicht tun sollten und durften. Und es würde in ihr Herz Angst aufkommen. Zu Recht. Denn es wurde etwas gemacht, was nicht in Ordnung ist. Und so merken wir, auch das ist Furcht, aber dann stimmt was in der Beziehung nicht. Und dann kommt Angst hinein. Und das können wir auch sehr gut auf Gott beziehen. Man sieht das als Beispiel nur in der Schöpfung mit Adam und Eva. Adam am Anfang, Gott besucht ihn, sie haben Gemeinschaft. Es ist alles in Ordnung. Wann versteckt er sich? Wo sie gesündigt haben. Und Gott macht sich auf der Suche nach ihm. Adam, wo bist du? Und Adam antwortete, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. 1. Mose 3, 8 bis 10. Sobald Schuld hineinkommt, Sünde hineinkommt, fangen wir an, uns zu verstecken und haben auch Angst. Zu Recht. Denn Sünde wird nicht toleriert, sie wird nicht geduldet. Sie muss ans Kreuz auf Golgatha, sie muss vergeben werden, damit diese Angst wieder weicht und dass da eine Vertrautheit wieder hineinkommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte diese Schrift oder das Wort als Beispiel Personen der Bibel mit Gottes Furcht, möchte ich ein Beispiel aufführen aus 1. Mose 22, Vers 8 bis 12. Das ist Abraham. Abraham wird von Gott berufen, die meisten Kirchgänger oder Bibelkundige, ihr kennt die Geschichte. Er folgt Gottes Ruf, er hat eine große Verheißung bekommen, ein Versprechen Gottes bekommen, dass er Kinder bekommen wird und Nachkommen haben wird wie Sand am Meer. Das Ganze ist hochkompliziert, es dauert sehr, 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 sehr lange, bis er endlich mal sein erstes Kind bekommt. Jetzt ist das Kind da und irgendwann spricht Gott zu ihm und sagt, dieses eine Kind musst du opfern für mich. Da passt doch was gewaltig nicht. Jetzt ist dieses Kind endlich mal da. Abraham und seine Frau, sie waren so alt, sie haben das Kind im hohen Alter bekommen. Und jetzt sagt Gott, ja, opfern für mich. Das ist nicht logisch. Es spielt aber für Gott gar keine Rolle. Er sagt, das möchte ich von dir. Opfere deinen Sohn. Und dann lesen wir, ich lese von Vers 8 bis Vers 12, 1. Mose 22, folgend. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Der Sohn stellte sich die Frage, wo ist das Opfer, Gott? Wir haben Holz, Feuer, alles da, aber das Opfer ist nicht da. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da bleibt einem schon, das kann nicht wahr sein. Was steht hier in der Bibel geschrieben? Der schlachtet seinen Sohn? Messer in der Hand? Opferaltar? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was muss in einem Herzen eines Mannes vorgehen? Wir merken, in diesem Zusammenhang wird Gottesfurcht das allererste Mal benutzt, dieses Wort. Wir merken, dass er unfassbares Vertrauen und eine unfassbare Liebe zu Gott haben musste, um das zu tun. Gott, ich gebe dir dein Geschenk, was mir am allerwertvollsten ist, vermutlich, gebe ich dir hier als Opfer. Nimm es. Ich schlachte meinen Sohn. Und dann lesen wir Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Du hast ihn mir nicht vorenthalten, sagt eine andere Übersetzung. Du hast ihn mir nicht vorenthalten. Ich war dir wichtiger als das Wichtigste in deinem Leben. Versteht ihr? Es ist Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet, Gott zu begegnen, in dem Sinne, dass er die Nummer eins in deinem Leben ist. Er ist dein Gott. Es gibt keinen anderen Götzen oder irgendetwas anderes, was wichtiger ist als Gott. Das ist Gottesfurcht. Das ist hochinteressant, das so zu lesen. Wir sehen hier aber auch nicht, dass Abraham irgendwie panische Angst davor hatte, Gott zu begegnen. Gar nicht. Wir sehen nur, dass die Gottesfurcht ihn dahin treibt, ein unmögliches, ich sage es mal so, ein fast unmögliches Opfer zu bringen. Er tut alles, was Gott sagt. So einfach. Das ist interessant. Das ist wahre Gottesfurcht. Wir merken später, dass Gott sein Versprechen hält und dass er ihn zutiefst segnet. Wir merken aber auch eine andere Geschichte, die uns vielleicht so zweifeln lässt oder die uns eine andere Perspektive aufkommen lässt, aber sie lässt sich sehr logisch und gut erklären, und das habe ich auch schon zum Teil getan. Und das ist zweite Buch Mose, 2. Mose 20, 18 bis 22, ein anderes Beispiel, wo Gott der ganzen Nation Israel begegnet und wo sie alle einfach unfassbare Angst haben. Und zu Recht. Gott will dem Volk Angst machen und wo wirklich Angst und Furcht aufkommt, wo das Volk sagt: Boah, Mose, rede du mit Gott, bitte, ey, das geht nicht. Wir kommen hier alle um, das geht nicht. Du musst mit Gott reden, wir können das nicht. Das ist viel zu heikel für uns, das ist viel zu gefährlich für uns. Und das ist die Situation aus 2. Mose 20 ab Vers 18 lese ich. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr. Sie stehen vor dem Berg, der Berg raucht, und den Schall der Schufferhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dieses wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Es hat Abstand gehalten und es sprach zu Mose: Rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Und dann kommt etwas, was so eigentlich schon fast amüsant ist, wenn man sich da reindenkt. Und dann sagt Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Es ist so ein bisschen makaber. Die haben unfassbare Angst. Die sind so eingeschüchtert von dieser Erscheinung Gottes, von den Lärm und alles. Sie haben absolute Furcht. Und Mose sagt: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Das Volk bekommt eine Lektion von Gott. Gott zeigt, wie mächtig, wie gewaltig er ist. Sie sind eingeschüchtert, aber das soll nur für die eine Sache gut sein, damit sie nicht gegen Gott sündigen. Und es kann sein, dass in deinem Leben manchmal Dinge passieren, die reißen dich so mit, was auch immer es ist, die werfen dich aus der Bahn, dass du richtig Angst bekommst. Und solltest dich dahin bringen, dass du dich fürchtest, nicht zu sündigen. Es kann sein, dass Gott dich manchmal einschüchtert oder dass er es zulässt, dass du sogar so viel Respekt und Angst vor Gott hast. Ja, Sünde ist ein Riesenproblem in der Beziehung zu Gott. Vor Sünde solltest du Angst haben. Und Sünde muss geklärt werden. Das ist das Gesetz Gottes. Ohne Sündenklärung geht es nicht. Und wir wissen, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Genau für diese Frage. Aber bleiben wir dran. Folgen der Gottesfurcht. Welche Auswirkungen, welche Folgen hat die Gottesfurcht? Manche sagen Verheißungen Gottes für Gottesfurcht. Ist auch nicht falsch. Nur Verheißungen für Leute, die nicht so oft in der Kirche sind, für die ist das schwer zu fassen. Was verspricht Gott? Welche Folgen gibt es, wenn du gottesfürchtig bist? Nur mal angenommen, du liebst Gott wahrhaftig. Du gibst ihm die Ehre du stellst ihn auf deine Nummer eins. Er ist der Kapitän deines Lebens. Nicht mehr du steuerst, sondern er steuert. Was verspricht Gott? Ich habe einfach nur so ein paar Verse rausgenommen, die sehr schön sind. So heißt es in Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Das ist so schön, oder? Wirklich? So, Gott sagt, wenn du mich fürchtest, wenn du mich zu Nummer eins deines Lebens machst, wenn du mir den Respekt und die Ehre bringst, die mir gebührt, werde ich mich über dich erbarmen. Wie ein Vater über seine Kinder. Wie ein Vater sich um seine Kinder kümmert, sagt Gott, so werde ich mich um dich kümmern. Wenn ihr einen guten Vater habt, wenn ihr geliebt wurdet, wisst ihr, wie schön das ist, wenn ein Vater sich kümmert. Oder aber Sprüche 10, 27. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Hast du Gottes Furcht? Ich verlängere dein Leben. Was tun wir nicht alles, um ein langes Leben zu haben? Das Rezept ist so einfach, es ist gar nicht die Medizin, es ist auch gar nicht der Sport oder sonst was. Fürchte Gott. Hochinteressant, oder? Ich finde es beeindruckend. Hab Ehrfurcht vor Gott. Willst du ein langes Leben? Gehorch deine Eltern, ihre Vater und Mutter. Fürchte Gott und verlängert dir das Leben. Oder die Zuflucht, eine Zuflucht für deine Kinder. Nur mal angenommen, du hast Kinder und du bist ein gottesfürchtiger Mann. Was passiert? In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Bedeutet, Vater und Mutter sind gottesfürchtig. Gott sagt, hey, die Folge davon ist, ich werde mich auch um deine Kinder kümmern. Für Jakob ist das auch ganz toll. Kinder, Kindeskinder, Enkelkinder. Die Gottesfurcht zieht über mehrere Generationen seine Früchte. Der Segen, der daraus entspringt, ist herrlich. Deswegen die Ermutigung an alle Eltern, Väter, Mütter, Opa und Omas, an alle an euch, seid gottesfürchtig. Lasst Gott wirklich, gibt Gott eure Liebe, eure Anerkennung. Lasst ihn die Nummer eins in eurem Leben sein. Es gibt noch einige andere Folgen oder Versprechen, die ich hier aber gar nicht erwähnen möchte. Wie werde ich gottesfürchtig? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Bei Abraham war es ja so, er hatte diese Vision, Gott sprach zu ihm, er war gehorsam. Und dann hat Gott immer wieder zu ihm gesprochen und so hat er eine Beziehung zu Gott aufgebaut, wobei er Gott gar nicht live gesehen hat. Aber er lebte aus einem Vertrauen heraus mit Gott und hörte auf seine Stimme. Er hatte Gott nicht gesehen, wohlbemerkt, genauso wie wir nicht. Wir hören Gottes Stimme, wir fangen an, ihm zu vertrauen. Und sagen, okay Gott, wenn du das sagst, wie Petrus mit dem Fischzug, dann mache ich das. Und so entsteht eine Beziehung und das ist ganz interessant, das zu beobachten. Und ich möchte uns einen Vers lesen, 2. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Der Kontext ist hochkomplex, also das müsste man ordentlich auslegen. Es wird länger dauern. Aber uns ist etwas als Kinder Gottes, wenn du dich zu Gott gewandt hast, dich bekehrt hast, Gott gesagt hast, komm in mein Leben, ich erkenne an, dass du Gott bist und ich dein Geschöpf bin. Dann passiert etwas in unserem Leben, wenn Gott den Heiligen Geist in uns gibt, dass er uns etwas schenkt, was zum Wandeln in Gottesfurcht dient. Also er hat uns schon ausgerüstet, er hat uns die richtige, ich würde sagen, die richtigen Werkzeuge gegeben bereits, um gottesfürchtig zu leben und zu wandeln. Und ganz wichtig dabei ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Gott zu erkennen ist so wichtig, wenn es um Gottesfurcht geht. Und wie ist das? Wenn ich jemanden erkennen möchte, muss ich näher ran, oder? Ich hatte ja mein Auge vor kurzem verletzt und so weiter. Da musste ich schon ganz schön nah ran, fast mit einer Lupe, um überhaupt was zu sehen. Habe nur Schattierungen gesehen. War furchtbar. Ich musste ganz nah ran an mein Auge und ich konnte mir die Tropfen noch nicht mal selber geben, weil ich nichts gesehen habe. Ich brauchte Hilfe. Ich musste so nah an meinen Spiegel letztens ran, um mir da sauber die Tropfen reinzumachen. Ich musste sehr vorsichtig sein. Ich musste ganz, ganz nah dran. Darauf will ich hinaus. Um Gott zu erkennen, musst du nah an Gott ran. Du musst in seiner Nähe sein. Das ist so wichtig. Und je näher du Gott kommst und je mehr du ihn kennenlernst, umso mehr wirst du erkennen, wie herrlich er ist. Und umso mehr wirst du erkennen, wie klein du bist. Und umso mehr wird, wenn Gott in dir wirksam ist, wird die Liebe und die Gottesfurcht in dir wachsen. Das ist ganz interessant. Man merkt das, der Satan nur so als Negativbeispiel. Er war auch sehr nah an Gott dran. Bei ihm war es aber, ist es anders gelaufen. Hesekiel 28, Vers 14 bis 16, da heißt es, du warst ein Gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinem Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine viele Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Also er war nah an Gott dran. Das ist ein Engelwesen Gottes, herrlich gemacht, perfekt. Er war nah dran, aber da kam die Sünde ins Spiel und wir merken, und dann ist die Trennung von Gott. Und davor sollte man tatsächlich Angst haben. Wenn wir über Angst reden, die sollte da sein. Wenn du getrennt von Gott bist, solltest du Angst haben. Wenn Sünde in deinem Leben ist, solltest du Angst haben. Wenn du heute noch kein Kind Gottes bist, solltest du Angst haben. Das hat nämlich Konsequenzen. Aber die gute Nachricht ist, und somit möchte ich zu einem letzten Gedanken kommen, die gute Nachricht ist, wende dich einfach Gott zu. Wende dich wirklich Gott zu. Gott ist ein gütiger, gnädiger Gott. Das Angebot steht dir. Du kannst Vergebung deiner Schuld bekommen und dann kannst du ganz vertraut mit Gott umgehen. Und das ist so etwas, was Gott sich auch wünscht. So heißt es in 1. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Was machen wir jetzt mit der Gottesfurcht? Wie wenden wir es an? So heißt es da. Die unheiligen Altweiber-Legenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Das ist ein Übungsfeld. Du kannst immer gottesfürchtiger werden. Übe dich in der Gottesfurcht, denn leibliche Übung nutzt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich. Alles. Da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Ich wünsche dir eine gute Übungswoche in der Gottesfurcht, ein Übungsjahr in der Gottesfurcht, ein Übungsleben in der Gottesfurcht. Möge Gott dir nah sein, dir gnädig sein, möge Gott uns Gottesfurcht schenken. Amen. Bitte steht auf, ich spreche ein kurzes Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar, dass du zu mir gesprochen hast, dass du mir zeigst, wie wichtig es ist, dich wahrhaftig zu lieben, dir die Ehre zu geben, den ersten Platz in unserem Leben zu geben. Herr, wir sind Menschen und uns geht es wie den Jünger Petrus, dass wir sagen, Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und als Gemeinde Gottes, als Kinder Gottes kommen wir zu dir und sagen, danke, dass du die Schuld, unsere Sünden weggenommen hast. Das hat uns dahin geführt, dass wir sehr vertraut mit dir umgehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in der kommenden Woche ganz nah bist, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, uns leitest, dass die Gottesfurcht in uns größer wird. Dir gebührt die Ehre. Herr, du sollst das Sagen in unserem Leben haben. Amen.